Ich finde es ein großes Geschenk, dass ich nicht der Held in Weiß sein muss. Also das ist ja auch eine Bürde, die er da trägt. Und er macht es toll. Und ich möchte aber auch nicht tauschen, weil ich liebe an dem Hans Gruber eben auch an meiner Figur, dass der auch mal übers Ziel hinausschießen darf und eben auch impulsiv sein darf. Und man manchmal denkt, Junge, jetzt werd doch mal erwachsen. Und ich merke auch, dass ganz viele Zuschauer an die Figur deshalb andocken.
Heiko Rupprecht spielt seit 2008 den Milchbauern Hans Gruber, den Bruder des Bergdoktors. Eine Rolle, die er wirklich liebt. Und für die er, wie er mir erzählt hat, richtig Verantwortung spürt. Wie er das meint, hören wir hier gleich. Und wir lernen mit Heiko Rupprecht einen Schauspieler kennen, der das Fernsehen genauso ernst nimmt wie das Theater. Auf der Bühne hat für ihn nämlich alles begonnen. Auch darüber sprechen wir. Genauso wie über sein privates Glück, das ihm ganz viel Kraft gibt.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Heiko Rupprecht ist bei mir. Heiko, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Es ist schön, hier zu sein.
Ja, freue mich, dass du da bist. Und es ist natürlich gerade eine spannende Zeit, weil gerade wieder alle Bergdoktor gucken. Mhm. Ist das für dich immer eine besondere Zeit, wenn er dann tatsächlich gerade läuft mit einer neuen Staffel der Bergdoktor?
Absolut.
Und in der Mediathek zu sehen ist? Oder ist es wurscht, weil du das ganze Jahr über als Hans Gruber identifiziert und verehrt wirst?
Ach so, ja, identifiziert auf jeden Fall, verehrt vielleicht auch, keine Ahnung. Aber es ist eine besondere Zeit, klar, weil ich natürlich selber auch sehr neugierig bin auf die neuen Folgen, die ich oft davor noch nicht gesehen habe und dann auch tatsächlich mit meiner Frau am Donnerstagabend vorm Fernseher sitze oder halt in der Mediathek. Im Moment kann ich Donnerstagabends natürlich nicht sitzen, weil ich auf der Bühne stehe, aber da kommen wir sicher gleich dazu. Aber es ist eine besondere Zeit und natürlich wird man dann in dieser Zeit besonders oft angesprochen und sind meistens sehr berührende und sehr lustige Begegnungen, weil die Leute dann wirklich auf eine sehr schöne Art sich mit uns identifizieren und gleichzeitig natürlich trotzdem mit dem Augenzwinkern zur Kenntnis nehmen, dass man jetzt nicht der Hans Gruber ist, sondern der Heiko Rupprecht. Also die Zeiten sind, glaube ich, vorbei, wo man irgendwie das nicht auseinanderhalten konnte. Aber es sind sehr nette und oft anrührende Begegnungen, die besonders in dieser Zeit, in der wir ausgestrahlt werden, also ist ja meistens Januar bis März, dann häufig sind.
Gib mir mal ein Beispiel, wenn einer dann doch mal sagt, Servus Hans im
Supermarkt. Ja, das kommt oft vor. Ah, der Hans, Servus Hans. Oder vorletztes Jahr, als es besonders hoch herging um die wirtschaftliche Zukunft unseres Hofes, des Gruberhofs, da hat dann mal ein Mann mich abgepasst in der Bäckerei und gesagt, ich muss Ihnen nur kurz was sagen, ich bin gleich wieder weg, aber bitte, bitte verkaufen Sie den Hof nicht. Und dann war er wieder weg und ich habe gesagt, ich bemühe mich, kämpfe.
Ja. Sind das schöne Begegnungen oder sind die manchmal auch nervig, wenn sie dich auf dem falschen Fuß erwischen?
Nein, das sind eigentlich wirklich zu 99% schöne Begegnungen. Es gibt ganz selten die Situation, wenn ich mit den Kindern im Hallenbad bin, in der Badehose und dann Fotos machen soll, dann sage ich schon auch mal, jetzt passt mir gerade nicht. Aber das ist sehr, sehr selten und die meisten Leute sind sehr respektvoll und es ist anrührend und ich habe wirklich auch gelernt, als sehr wertvoll zu empfinden, dass wir offensichtlich in den Herzen und den Köpfen dieser Menschen, die das gucken, und es sind ja ganz schön viele, was bewegen und dass die beschäftigt und dass sie sich darüber offensichtlich Gedanken machen und auch gerne austauschen würden, das bedeutet ja was. Und ich finde das eigentlich immer ein Kompliment.
Ist die 17. Staffel mittlerweile. Wir sprechen über den Bergdoktor nachher, über die Anfänge. Aber sag noch ganz kurz, weil du gesagt hast, du setzt dich dann auch hin mit deiner Frau, schaust das an in der Mediathek oder eben Donnerstagabend, wenn du Zeit hast. Du hast gesagt, jetzt gerade bist du selber im Theater aktiv, dann natürlich nicht. Bist du manchmal selber überrascht, wie so eine Folge dann aussieht?
Absolut. Ich bin meistens überrascht, weil ich ja, das ist ja der Unterschied auch zum Theater, da können wir auch später nochmal vielleicht drauf zurückkommen, weil ich immer gefragt werde, was ist denn der Unterschied? Und einer der wesentlichen Unterschiede ist natürlich, dass wenn man ein Zwei-Personen-Stück auf der Bühne spielt, dann hat man die Verantwortung für den ganzen Abend. Man trägt sozusagen von A bis Z, spielt man die ganze Geschichte und hat die selber in der Hand und kontrolliert auf eine Art und Weise die Erzählung. Und beim Drehen ist es natürlich ganz anders. Da bist du ja immer nur für bestimmte Schnipsel verantwortlich, die du beisteuerst. Und daraus wird dann irgendwann ein Film, der mit ganz vielen anderen Szenen, bei denen du gar nicht dabei warst, zu tun hat. Dann kommt Musik dazu, dann wird geschnitten, dann kommen noch Landschaftsaufnahmen dazwischen. Und dann kommt ein Rhythmus, den du überhaupt nicht im Griff hast. Der entsteht ja erst im Schnitt. Mhm. Das heißt, du hast da viel weniger Einfluss darauf. Und deswegen bin ich da oft sehr überrascht, positiv, aber auch manchmal negativ, aber glücklicherweise meistens positiv, wie dann daraus und was für eine Art von Film, mit was für einer Tonalität, mit was für einem Rhythmus dann daraus wird. Mal ganz abgesehen davon, dass ich natürlich oft als Hans Gruber mit den Episodencharakteren nicht so viel Berührung habe und da natürlich auch sehr neugierig bin, wie die Kollegen, teilweise ja wirklich auch hochkarätige Kollegen, die da bei uns aufschlagen, wie die dann performt haben und wie die die Geschichte erzählt haben. Und das, da gibt's natürlich tolle, wirklich großartige Performances, auch die man dann sieht und wo man sich richtig freut, dass dann wirklich hochkarätige Kollegen und Kolleginnen vor der Kamera stehen mit uns zusammen. Und auch wenn ich mit denen dann vielleicht keine Szene hatte, freue ich mich unheimlich, wenn das dann eine wirklich hohe Qualität hat, die es glücklicherweise ja auch in dieser Staffel, finde ich, oft und fast immer hat.
Das ist ja auch ein Teil des Erfolgsgeheimnisses, glaube ich, dass es wirklich sehr prominente, sehr hochkarätige Schauspieler sind, die da dann in den Episoden mitspielen. Aber weil du gesagt hast, ab und zu bist du auch negativ überrascht. Was hast du auch schon mal da und hast gedacht, da gab es doch eine viel schönere, ich habe doch irgendwie in einem anderen Take, habe ich die Mistgabel aber viel eleganter geschwungen. Jetzt nimmt er gerade die Szene, wo es überhaupt nicht cool aussieht. Ja. Hat man sowas?
Das kommt ganz selten vor, ehrlich gesagt, weil da habe ich natürlich dann keinen Vergleich. Ich habe ja nicht parallel, dann kann ich mir ja nicht die anderen vier Takes der Einstellung angucken und er muss ja darauf vertrauen, dass der Regisseur klug genug ist oder die Regisseurin, den besten Take zu nehmen. Und dieses Vertrauen habe ich auch absolut, weil da wäre...
Ja, gut, aber vielleicht hat ja in der Szene dann die Kuh halt so sympathisch geschaut und dann hat der Regisseur gesagt, jetzt, ich gehe auf die Kuh und lass den Hans jetzt einfach schlecht aussehen.
Das geht natürlich gar nicht. Also das geht, wenn ich das mitkriegen würde, da wäre ich natürlich sauer. Wenn die Kuh dann mir die Schau stehlen soll, das geht natürlich gar nicht. Also das ist zum Glück mir noch nicht untergekommen, sondern da stehe ich natürlich auf der Matte. Das geht nicht.
Okay, also der Blick auf dich selbst ist dann, da bist du okay damit, was der Regisseur
Ich gucke natürlich sehr kritisch auf das, was ich gemacht habe, aber das geht, da gehe ich jetzt weniger darauf, hat er jetzt einen richtigen Take genommen oder so. Das, da habe ich wirklich, wie gesagt, Vertrauen. Aber ich gucke natürlich sehr kritisch darauf, wie wir die Szene gespielt haben, ob wir die Szene in sozusagen geknackt haben oder ob die Szene flutscht, so wie man sich's wünscht. Ne? Das ist nicht immer der Fall, meistens zum Glück schon. Aber darauf gucke ich natürlich schon und da erinnere ich mich dann natürlich auch an die Drehtage und weiß danach, das war da, da haben wir ein bisschen geknapst, da mussten wir dann nochmal neu proben, weil irgendwie haben wir gemerkt, es funktioniert so nicht und tatsächlich funktioniert es jetzt besser, bin ich ganz froh oder erleichtert oder so. Das kommt vor.
Darf deine Frau an solchen Abenden was sagen?
Ja, das ist ein sensibles Thema, das du da ansprichst. Sie hat gelernt, eher wenig zu sagen und möglichst nur positive Dinge. Nein, sie sagt natürlich schon mal was, aber wir sind dann wahrscheinlich eher im Gespräch über die Episodenschauspieler als über meine Performance.
Okay, also eine gewisse Empfindlichkeit ist schon da.
Wenn du das Empfindlichkeit nennen möchtest, ja, mag sein, ja, dann tatsächlich, ja, eine gewisse Empfindlichkeit ist immer da, glaube ich. Also das ist auch so, wenn man auf der Theaterbühne steht und danach kommt dann ein Kollege, der dann gut gemeint Ratschläge gibt, wie man es noch hätte besser spielen können. Das ist manchmal schwierig zu ertragen, weil man muss ja dann am nächsten Tag auch wieder das spielen und man kann ja noch so selbstbewusst sein und sich noch so sicher sein, dass wir das jetzt auch wirklich gut hingekriegt haben. Er verunsichert einen das natürlich doch mal und dann, ist tatsächlich unter Kollegen und Familienmitgliedern ein nicht ganz unkompliziertes Thema. Da muss man den richtigen Moment erwischen und vielleicht auch, wenn sowas dann abgespielt ist, ein Theaterstück, dann kann man darüber vielleicht auch anders sprechen als ganz suboptimal ist es nach einer Premiere. Ja. Habe ich früher auch schon mal den Fehler gemacht, dass ich nach der Premiere gedacht habe, ich muss dem Regisseur jetzt sagen, was ich gut und was ich nicht so gut fand. Das ist nicht der Zeitpunkt dafür. Da will gefeiert werden, da ist man froh, dass die Premiere draußen ist und einigermaßen gut gelaufen. Und für Kritik ist das nicht der Moment, das muss man lernen. Und manch Kollege muss das noch lernen.
Genau. Und ich taste mich da mal ein bisschen vor. Also wenn man was sagt, was jetzt vielleicht dann auch nicht so positiv ist, das nimmt natürlich Kraft, das nimmt Selbstbewusstsein.
So ist es, genau.
Wie blöd ist es für dich, wenn jemand nichts sagt? Also wenn man so nach dem Motto, übrigens, Heiko, ich war gestern in deinem Stück und dann kommt gar nichts.
Dann ist wahrscheinlich die Tendenz, dass er jetzt nicht so begeistert war.
Aber muss ja gar nicht sein.
Muss auch gar nicht sein.
So eine Gedankenlosigkeit sein.
Also, man muss auch lernen, und das habe ich auch inzwischen ein bisschen gelernt, das nicht alles so persönlich zu nehmen. Und weil jemand jetzt gerade nichts dazu sagt, heißt das vielleicht gar nichts, genau wie du sagst. Und ich bin dann inzwischen da auch ein bisschen entspannter und bin auch durchaus in der Lage, mal zu sagen, wenn dann ein Kollege sich bemüßigt fühlt, da ausführlich Kritik zu üben, sage ich, du weißt was, das, lass uns das bitte ein andermal machen. Das ist jetzt irgendwie nicht der Zeitpunkt, da kann ich jetzt gerade irgendwie nicht damit umgehen oder das mag ich jetzt gerade nicht. Lass uns ein Bierchen trinken, aber das können wir ein andermal machen. Wenn ich das nicht mehr spiele oder so, dann kannst du gern mehr dazu noch ein bisschen was sagen. Aber jetzt habe ich irgendwie keine Lust mehr anzuhören, was alles nicht gut war, weil ich muss es ja morgen wieder spielen und ich will es auch gern morgen wieder spielen und will da genauso frisch und selbstbewusst dran die Sache gehen wie heute. Das mache ich durchaus dann auch mal. Kommt aber nicht so oft vor. Meistens ist er dann doch respektvoll.
Ja, glaube ich schon. Und die Kritiken jetzt gerade zum Beispiel für das Stück Die Tanzstunde, die sind hervorragend.
Ja, erfreulich.
Also wirklich sehr, sehr gute Kritiken. Das dürfte dir dann Kraft gegeben haben oder weiter Kraft geben für das Gastspiel hier gerade in Stuttgart im alten Schauspielhaus. Sag uns kurz, oder ich kann es natürlich auch sagen, es geht um einen autistischen Professor, der für eine Preisverleihung das Tanzen lernen soll.
Richtig, genau.
Und aber große Probleme hat, nicht nur mit dem Tanzen, sondern auch mit persönlichen Begegnungen, mit Nähe, mit Körperlichkeit oder Berührungen. Und sich an eine Tänzerin wendet, die gerade ein verletztes Bein hat. Also die hat auch ihr Päckchen zu tragen.
Genau.
Und ihr nähert euch da auf sehr, sehr schöne Weise an. Ja. Wie empfindest du das Stück? Wie würdest du es einordnen? Was ist es für ein Stück?
Ja, es ist vom Genre her, würde man sagen, es ist eine Romantical Comedy. Eine sehr feine, sehr schöne, auch sehr tiefe Romantical Comedy, die sehr heiter ist, sehr lustig ist, sehr schräg teilweise auch und sehr von der Situationskomik lebt, aufgrund der Tatsache, dass diese beiden Persönlichkeiten sehr, sehr unterschiedlich sind. Und gleichzeitig geht's für beide Figuren wirklich um Existenzielles und weil sie sind beide auf eine Art ein bisschen isoliert, auf die eine oder andere Art und sehnen sich natürlich nach Begegnungen, haben aber ihre Schwierigkeiten damit. Er vor allem natürlich, also den Ever Montgomery, den ich spiele, bei dem ist es natürlich sehr augenscheinlich, weil er als Autist einfach ein wenig Schwierigkeiten hat, wie du schon gesagt hast, einerseits mit körperliche Berührung mit direktem Augenkontakt, da fängt es schon an, wird es für ihn schwierig und stressig und möchte natürlich, wie wir alle, auch versuchen, über seinen Schatten zu springen, um ein bisschen weiterzukommen in seinem Leben und auch um persönliche Begegnungen anders zu erleben, als es für ihn halt üblich ist. Und darum von handelt das Stück. Insofern ist das auch kein Stück, was nur über Autismus geht, sondern es ist ein Stück über uns alle, weil wir ja alle unsere Schwierigkeiten haben, in persönliche Beziehungen zu treten und mal mehr, mal weniger und alle auch unsere Empfindungen von Isolation manchmal oder dass wir nicht aus unserer Haut nicht raus können oder über unsere Grenzen nicht kommen, weil wir immer wieder an die gleichen Ecken stoßen. Und davon handelt dieses Stück.
Du hast im Zusammenhang mit diesem Stück mal gesagt, jeder von uns hat so seine autistischen Seiten, das hast du ja gerade auch gesagt, wo man irgendwie nicht so richtig über die eigenen Grenzen gehen kann. Da drängt sich die Frage natürlich auf, wo ist deine? Wo ist deine Begrenzung, die du manchmal gern sprengen würdest?
Ja, gute Frage. Also ich habe auf jeden Fall sicherlich auch hin und wieder autistische Züge im Sinne von, dass ich mich bei was festbeiße. Und diese autistischen Züge haben ja immer beide Seiten. Also sind immer zwei Seiten einer Medaille. Also wenn man sich an etwas festbeißt und nicht mehr loslässt an irgendeinem Thema oder an irgendwie, das will ich aber lösen oder ich bin ungeduldig und das muss jetzt passieren und das anders geht's nicht. Das kennen ja viele, das habe ich auch, diese Ungeduldigkeiten und diese Ungeduld. Und da gibt's ja beides. Also einerseits ist das etwas, was einen einschränkt, weil es einen eng macht und weil man dann eben nicht über sich hinaus wächst vielleicht. Und andererseits ist es aber natürlich auch diese Art von Fokussierung, die zum Beispiel dieser Ever Montgomery, dieser Autist, auf unnachahmliche Weise perfektioniert hat, eine große Qualität, wenn man sich auf etwas fokussieren kann und dann nicht mehr loslässt und auch wirklich alles ausblendet und wie mit Scheuklappen einem Thema nachgeht, dann ist das ja auch eine große Qualität und dann entdeckt man ja auch etwas oder ich sag mal in der Wissenschaft ist vieles wahrscheinlich so entdeckt worden, durchaus von Menschen, die vielleicht starke autistische Züge haben oder sogar Autisten sind oder waren. Sonst hätten bestimmte Dinge, wäre man denen gar nicht auf die Spur gekommen, wenn man nicht diese Fähigkeit hätte und gleichzeitig diese Schwäche der Fokussierung und der Scheuklappenhaftigkeit des Denkens und sich mit etwas beschäftigen.
Aber wenn wir das in dein Leben übersetzen, du hast zwei Töchter, kriegt dich die Familie dann manchmal nicht, keine Ahnung, aus dem Hobbyraum oder beim IKEA-Regal aufbauen, nicht mehr weg vom Imbusschlüssel, weil du sagst, das muss jetzt fertig werden und vorher ist die Welt quasi nicht existent.
Ja, tatsächlich, das könnte so ein Beispiel sein. Ja, da tue ich mich tatsächlich schwer, dann locker zu lassen, wenn das IKEA-Regal nicht funktioniert. Und man merkt eigentlich, jetzt wäre es sinnvoll, eine Pause zu machen, weil es ist jetzt einfach mit dieser Anspannung, wirst du jetzt wahrscheinlich nicht zum Erfolg finden. Und dann schaffe ich das oft nicht. Das ist tatsächlich so etwas. Und dann habe ich aber inzwischen gelernt, dann hin und wieder dann doch mich zu disziplinieren und zu sagen, nee, jetzt lässt es einfach mal. Morgen ist auch noch ein Tag. Okay. Das ist ein schöner Satz in dem Zusammenhang.
Also die Tanzstunde, es ist witzig, es ist bewegend.
Ja.
Und du bist ein großartiger Tänzer.
Na,
wie man dann sieht. Also für mich als Laie sieht's Bombe aus.
Ja, schön, dass du das sagst. Wir versuchen da tatsächlich auch ein bisschen tänzerische Raffinesse noch reinzubringen gegen Ende des Stücks. Tatsächlich haben wir da einige Tanzproben gebraucht natürlich und sehr regelmäßig trainiert, weil wir beide jetzt nicht permanent tanzen und ich bin jetzt auch nicht bei Let's Dance dabei. Insofern. Aber es hat Spaß gemacht und ich freue mich natürlich, wenn die Leute finden, dass da ein bisschen Energie und ein bisschen Freude am Tanzen rüberkommt.
Mhm. Wurzeln liegen im Theater in Ulm.
Ja, das ist in Nürnberg, klar.
Die erste Station.
Selbstverständlich, ja. In Ulm hat's angefangen.
Mhm. 1997, wenn ich es richtig weiß. Und da dann gleich alles gespielt und zwar so richtig große Traditions.
Ja, rein ins kalte Wasser gleich. Ja, das ist das Schöne natürlich, wenn man an so einem eher kleineren Theater anfängt, wobei Ulmer Theater hat, glaube ich, über 800 Plätze, also klein vom Haus her nicht, aber vom Ensemble her, wo man dann doch halt sehr schnell auch als junger Schauspieler Verantwortung bekommt und in meinem Fall dann Orsino in Was ihr wollt oder Clavigo von Goethe oder den Wilhelm in Black Rider spielen darf und das alles in einer Spielzeit am Ende. Das ist dann eine Herausforderung und gleichzeitig natürlich auch super, wenn man sich da sofort beweisen muss und ins kalte Wasser springen und sich ausprobieren kann. Und wenn mal was schief geht, ja mein Gott, dann geht halt mal was schief, das gehört dazu. Aber es war eine super Zeit und ein perfektes Einschwenken in diese Laufbahn, weil ich da gleich richtig in die Vollen gehen konnte und dann schon auch ein bisschen schon was sozusagen mit im Gepäck hatte, als ich dann 2 Jahre später ja schon dann an ein richtig renommiertes Theater, die Münchner Kammerspiele, gegangen bin. Da hatte ich schon ein bisschen was erlebt dann auf der Bühne.
Heißt aber, wenn man sich da so rein und fast schon wund spielt an so einem kleinen Theater, in Anführungszeichen jetzt du in Ulm, da ist man rund um die Uhr eigentlich im Theater.
Absolut.
Da gibt es wahrscheinlich kein Privatleben mehr.
Nein,
du spielst das eine Stück, du probst das nächste,
genau,
und kommst auch aus der Gedankenwelt überhaupt nicht mehr raus.
So ist es tatsächlich, ja. Also das könnte ich mir jetzt heute mit Familie und so auch nicht mehr vorstellen. Da braucht es auch mal Zeiten, wo es um andere Dinge geht. Und das war tatsächlich, das hast du richtig erkannt, eine Zeit 24/7 irgendwie mit den Rollen und den Terminen und den Proben und am Abend wieder eine andere Vorstellung. Und dann hast du ja oft auch so Situationen, dass du, was weiß ich, die Hauptrolle in Clavigo von Goethe spielst und dann spielst du das 3-4 Mal und dann pausiert das Stück aber im Repertoirebetrieb mal 6 Wochen. Und dann musst du das nach 6 Wochen wieder hochholen. Da musst du dich dann auch wieder neu vorbereiten drauf und den Text wieder richtig rauskramen. Und dazwischen spielst du 3 andere Stücke und probst ein 4. und so. Also das ist schon sportlich auch, aber es hat großen Spaß gemacht. Und als junger Schauspieler ohne Familie hat man ja auch nichts anderes zu tun.
Und dann nach München, in die große Stadt.
Genau.
Gleich dann an eine richtig renommierte Bühne. Hast du dich damals, wenn du da jetzt so zurückdenkst, eigentlich als reinen großen Theaterschauspieler dann gesehen in der Zukunft? Wobei, du hast, glaube ich, 1997 schon mal eine Leiche gespielt.
Nein, es war die Leiche.
Im Fernsehen?
Soweit ich mich erinnere, hat die Leiche aber noch einen Moment gelebt, bevor sie Leiche wurde.
Okay, sagen wir so, ein Opfer.
Ja, ein Opfer vielleicht, ja, das kann schon sein. Ja, bei Derek und so hatte ich so erste kleine TV-Auftritte.
Ja.
Aber tatsächlich habe ich damals wenig darüber nachgedacht, dass meine Zukunft vielleicht auch oder sogar vornehmlich beim Fernsehen sein könnte, weil ich durch auch meine Ausbildung am Salzburger Mozarteum, die schon sehr auf Theater ausgerichtet war ich schon sehr auf eine Theaterkarriere geeicht und wollte auch immer zum Beispiel bei Dieter Dorn an den Münchner Kammerspielen spielen, das dann wirklich glücklicherweise auch geklappt hat. Also ich habe auch während der Schauspielschulzeit mich schon sehr an den großen Schauspielern auf der Bühne orientiert, wie auch in Wien dann Gerd Voss zum Beispiel oder in München eben Rolf Beusen oder Thomas Holzmann oder solche Leute oder auch Stefan Hundstein, ein bisschen jüngerer Kollege. Also das waren schon so die großen Helden, an denen ich mich so ein bisschen ausgerichtet habe. Und das Fernsehen kam dann später, das kam einfach ein bisschen später und bin ich aber ehrlich gesagt sehr dankbar dafür, dass ich so auch so eine ganze Strecke mein Rüstzeug so im Theater gelernt habe, bevor ich dann vor die Kamera bin. Das war dann auch nochmal ein längerer Prozess, um mich da sozusagen zu akklimatisieren vor der Kamera, weil es doch eine ganz andere Geschichte ist. Und jetzt bin ich sehr glücklich, dass ich da hin und her springen kann zwischen den Baustellen.
Genau, dieses Hin und Her springen, das war ja eine Zeit lang wahrscheinlich gar nicht so einfach, weil der Theaterbetrieb da ja auch ein bisschen streng ist, Schrägstrich war. Ich weiß nicht, du kannst es natürlich besser einschätzen. Wenn du damals an den Münchner Kammerspielen dann gesagt hast, sorry, morgen kann ich nicht, da spiele ich bei Horst Tappert eine noch ein bisschen lebende Leiche. Wurde man da mit gerümpfter Nase irgendwie?
Absolut, das ging bei Dieter Dorn, ging das gar nicht. Also da musstest du monatelang baggern, wenn du überhaupt eine Freigabe für einen Dreh bekommen hast. Und zwar nicht nur die etwas weniger prominenten Leute, zu denen ich damals gehört habe, sondern auch die Stars mussten da immer irrsinnig baggern, dass er sie da freigegeben hat. Also das war ein sehr, sehr strenges Regime. Hat natürlich auch seine Gründe gehabt und ist auch nachvollziehbar auf eine Art. Aber das war sehr, sehr, sehr streng. Und das hat sich inzwischen an den großen Theatern, glaube ich, etwas gelockert, weil man die Schauspieler sonst da gar nicht halten kann. Die Begehrten jedenfalls oder die Gefragten. Aber damals war das schon sozusagen, du warst Mitglied der Münchner Kammerspiele und des Ensembles, des hochgelobten Ensembles der Münchner Kammerspiele, und das war sozusagen die Auszeichnung par excellence, und natürlich kam da erstmal lange nichts, und wenn du drehen wolltest, dann war das nur in Ausnahmefällen überhaupt möglich.
Und wurdest du da dann zum Teil auch eben von den wirklich Hochkarätern dort auch gewarnt, sozusagen vorm Fernsehen, dass man sagt, versau dir da deine Karriere nicht, versau dir auch dein Spiel nicht, weil das natürlich was ganz anderes ist, nachher mit der Kamera zu arbeiten.
Das war, wie gesagt, gar kein großes Thema, weil man da nicht gedreht hat, wenn man dort gespielt hat. Es wollten natürlich alle drehen, aber sie haben halt wenig gedreht, weil es eben nicht zugelassen war oder weil sie halt einfach sich da verpflichtet hatten. Und insofern war das jetzt kein großes Thema, dass ich da gewarnt wurde. Das war dann eher später. Ich habe mich ja dann selber entschieden, einige Jahre später, nachdem ich mit Dorn dann ans Residenztheater noch rüber gewechselt bin und da noch einige Jahre im Ensemble war, habe ich mich dann entschieden, ich möchte frei arbeiten, weil ich auch mehr drehen möchte und weil ich sozusagen dann eher als Gast am Theater spielen möchte und eine gewisse Freiheit eben auch haben, dann Drehangebote anzunehmen und nicht immer den Intendanten zu fragen, darf ich? Und der sagt dann immer, eher nicht. So. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, da in die Freiberuflichkeit zu wechseln. Und dann habe ich natürlich, das wusste ich aber auch schon vorher, dann gab es natürlich auch, da gibt es natürlich auch Dünkel, sage ich mal, in beiden Richtungen. Ja. Vor allem aber in Richtung vom Theater, Richtung Fernsehen. Das ist dann immer so, darf man, glaube ich, schon sagen, dass der Dünkel meistens von denen kommt, die gerne drehen würden, aber halt nicht drehen. Und die dann aber sich bemüßigt fühlen zu sagen, wie minderwertig doch das Fernsehen ist gegenüber dem Theater. Und da muss man dann manchmal auch ein bisschen schmunzeln hinter vorgehaltener Hand.
Jetzt gehst du ja dann vornehmlich den umgekehrten Weg.
Genau.
Als sehr gefragter Fernsehschauspieler und natürlich einfach auch wahnsinnig prominent durch den Bergdoktor. Wenn man dann wieder ans Theater kommt, wie wird man da denn dann von den Kollegen beäugt? So nach dem Motto, jetzt kommt da der Fernsehtyp und nimmt uns hier am Theater vielleicht noch die guten Jobs weg?
Ja, das weiß ich nicht. Das müsstest du jetzt tatsächlich die Kollegen und Kolleginnen fragen. Ich hoffe, dass sie sagen würden, das ist in Ordnung, weil der Heiko einfach ein Theatertier ist und wir spielen gerne mit ihm. Und hoffe ich, dass sie das sagen würden, aber ich weiß es natürlich nicht. Fakt ist, dass ich ja sozusagen jetzt nicht am Residenztheater oder an Münchner Kammerspielen als Gast spiele. Ist zwar nicht auszuschließen, aber ist im Moment jetzt nicht der Fall gewesen, wo das dann vielleicht eher ein Thema sein könnte, dass die sich fragen, wieso muss da jetzt hier der Bergdoktor-Star oder der Bergdoktor-Bruder hier auflaufen und uns die Rollen wegspielen. Mhm. Da könnte das vielleicht eher ein Thema sein. Ich spiele ja sozusagen eher an Bühnen wie jetzt hier am alten Schauspielhaus in Stuttgart, wo sowieso kein festes Ensemble besteht. Es gibt zwar hier ja Schauspieler, die immer wieder regelmäßig auch auftreten und die das Publikum auch kennt und liebt. Aber es ist insgesamt so, dass für jedes Stück wird ja neu eine Cast zusammengewürfelt. Mhm. Und so, dass man dann nie sagen kann, der nimmt jetzt irgendwie dem Ensemble die Rolle weg, sondern das wird ja sowieso immer neu zusammengehört.
Okay, also von der Seite offensichtlich kein böses Blut oder schlechte Stimmungen, die du vielleicht aushalten müsstest. Und wie ist es mit den Regisseuren, dass die sagen, Mensch, dem kann ich doch jetzt irgendwie nicht mehr guten Gewissens einen Goethe, Schiller oder Shakespeare geben, wenn er der Bruder vom Bergdoktor ist in jeder Wahrnehmung. Ja. Gab es da Probleme, sich wieder zurückzuarbeiten auf die Bühne?
Ich glaube eher nicht, weil mein Vorteil ist ja, dass ich sozusagen, wenn man meine Vita sich anguckt, dann sieht man ja, dass ich durchaus auch theatermäßig ein bisschen was vorzuweisen habe und offensichtlich mein Handwerk auch beherrsche, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht jahrelang auch an renommierten Theaterbühnen gewesen. Ich glaube, dass sozusagen dieses Vertrauen da ist, der kann schon Theater spielen. Was vielleicht nicht immer bei Leuten der Fall ist, die man als Fernsehschauspieler kennt und wo man erstmal nicht weiß, haben die überhaupt Theatererfahrung, haben die auch eine gute Ausbildung. Da gibt's ja auch alle möglichen, sag ich mal, Vitae. Das ist bei mir ja relativ schnell zu erkennen, dass ich auch theatermäßig was vorzuweisen habe. Insofern glaube ich das jetzt nicht. Aber natürlich, was man nie wissen kann, ist, wie das ist, sozusagen die Außenwirkung, dass man mich sicherlich zunächst mal identifiziert mit dem Hans Gruber, also dem Bergdoktor, und wie ein Publikum das dann vielleicht empfinden könnte, wenn ich dann jetzt meinetwegen Richard III. Oder Macbeth spiele, ob man das überhaupt noch auseinanderkriegt. Aber das ist ehrlich gesagt nicht mein Thema, sondern das müssen dann andere entscheiden. Ich weiß, dass ich es auseinanderkriege, und für mich sind das sozusagen zwei gleichwertige Rollen, mit denen ich mich genauso ernsthaft wie mit der anderen beschäftige. Aber das muss dann ein Theaterintendant, ein Regisseur entscheiden, ob er das Gefühl hat, diese Projektion steht da irgendwie im Weg oder nicht. Und mein Beruf lebt ja genau davon, dass man eben springt und zeigt, dass man eben auch was ganz anderes spielen kann.
Klar, aber du weißt natürlich, dass es die gibt, die sowas eben sagen. Die sagen,
ja, das mag es geben.
Der ist Hans Gruber forever, und dann wird's schwierig. Aber die Rechnung kann natürlich auch so aufgehen, dass man sagt, vielleicht kommen ja viele erstmal wegen Hans Gruber und sehen dann aber Heiko Ruprecht und
das ist meine Rechnung.
Kriegen dann richtig, ein richtig schönes Theater zu sehen. Dann ist es natürlich, glaube ich, eine Win-Win-Situation.
Genau, das ist präzise benannt, das, was sozusagen ich mir auf die Fahnen schreibe, oder das ist auch das, was ich mir wünsche, dass durch eine gewisse Bekanntheit, die jetzt eben durch den Hans Gruber da ist, ich auch Leute einfach ins Theater ziehen kann, die vielleicht noch nie dort waren. Und das erlebe ich jeden Tag. Also die Leute stehen dann am Bühneneingang nach der Vorstellung und sagen mir, ich war noch nie in diesem Theater, aber ich war so begeistert. Ich bin nur gekommen, weil ich sie jetzt mitbekommen habe, dass sie, der Bruder vom Bergdoktor, hier in Stuttgart sind. Und ich werde aber wiederkommen, weil ich das jetzt so toll fand, hier in dem Theater zu sein. Und das ist das, was ich mir wünsche und wofür ich dann arbeite. Und das mache ich auch bei meinen noch sozusagen anspruchsvolleren Projekten, wie meinem Sonetteabend von Shakespeare, wo es noch schwieriger ist, natürlich ein Publikum, ein normales Mainstream-Publikum dafür zu begeistern, für die Sonette von Shakespeare. Und vielleicht kommt aber doch der ein oder andere, oder ich weiß, dass der ein oder andere halt kommt, weil er sagt, ich glaube zwar nicht, dass ich das verstehe, aber das ist doch der Bergdoktorbruder, das will ich jetzt irgendwie wissen, wie der auf der Bühne ist und so. Und dann hinterher, teilweise kriege ich dann Rückmeldungen, dass sie sagen, ich habe gedacht, ich werde da kein Wort verstehen, weil ich klassische Literatur, das ist überhaupt nichts für mich. Das war schon in der Schule nichts für mich und so. Und jetzt habe ich gesehen, das ist ja total spannend dieses Jahr. Ich habe alles verstanden und ich war voll dabei, und das ist, da bin ich jetzt richtig erleichtert und froh, und hat das richtig Spaß gemacht. Da freue ich mich natürlich drüber.
Du hast mal einen schönen Satz gesagt. Du hast gesagt, ich fühle gegenüber dem Hans Gruber, also deiner Bergdoktorrolle, eine Verantwortung.
Ja, das ist so ein bisschen neu.
Da habe ich drüber gegrübelt, weil du kriegst die Bücher, du vielleicht darfst auch mal ein bisschen mitreden, aber eigentlich bist du natürlich der die Rolle Hans Gruber spielt. Wann ist die Verantwortung gewachsen für die Rolle?
Ja, das ist etwas, was ich jetzt tatsächlich erst seit neuestem gesagt habe oder sagen würde. Vor 3 Jahren vielleicht noch nicht, aber ich merke das jetzt inzwischen. Verantwortung vielleicht jetzt weniger für die Rolle. Für die Rolle hat man immer Verantwortung, egal was man spielt. Als Schauspieler muss man Verantwortung für die Rolle übernehmen. Ist sogar sehr wichtig, immer. Aber ich fühle auch sozusagen inzwischen so eine gewisse Verantwortung dem Publikum gegenüber. Ja, man wird ja immer wieder gefragt, haben Sie auch mal drüber nachgedacht, das nicht mehr zu machen oder vom Bergdoktor wegzugehen und so. Und dann merke ich eben zunehmend, dass ich da durchaus eine Verpflichtung auch fühle, aber eine angenehme Verpflichtung dem Publikum, was uns so viele Jahre treu ist und sozusagen weiter auch mit einem hohen Anspruch und einem hohen Qualitätsanspruch was zu geben, was die Figuren weiterentwickelt und eben auch meine Figur weiterzuentwickeln. Und weil ich weiß, dass die Figur den Leuten was bedeutet. Und deswegen ist es durchaus eine Verantwortung, die ich da inzwischen fühle, die aber schön ist, weil sie bedeutet, dass man einfach sehr, sehr viele Leute hat, die richtig Anteil nehmen an dieser Geschichte und auch an meiner Figur.
Das heißt aber, du darfst nie aufhören.
Das heißt das nicht. Nie kann man nie sagen, wie wir wissen. Das heißt das natürlich nicht, aber im Moment habe ich keine Bestrebung, weil es großen Spaß macht nach wie vor auch. Und wenn ich mir diese Staffel angucke, und ich habe ja schon gesagt, ich bin da genauso ein neugieriger Zuschauer wie unsere Fans, dann bin ich sehr stolz auch, dass wir es, glaube ich, wirklich schaffen, von Jahr zu Jahr besser zu werden. Und das hält uns auch zusammen, weil wir alle miteinander, der Hans Siegel, die Monika Baumgartner, Ronja Forcher, die Regisseure, meine Wenigkeit und viele andere mehr und auch im Team sehr viele tolle Leute, diesen Anspruch haben, dass wir uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen wollen und irgendwie jetzt sagen, jetzt haben wir das Publikum und die schalten ja eher.
Jetzt können wir
es mit der linken Arschbacke absitzen. Das wollen wir nicht und das macht auch keiner von uns und das hat auch keiner von uns diesen Anspruch, sondern wir wollen im Gegenteil, wir wollen besser werden und ich finde, dass wir das auch schaffen und darauf bin ich durchaus stolz.
Ist es mittlerweile, seid ihr richtig befreundet miteinander oder ist es fast schon ein bisschen wie zur Familie heimkommen, wenn es dann wieder losgeht mit den Dreharbeiten?
Ja, das ist das Schöne, dass man einfach in ein vertrautes Terrain einfährt und es ist tatsächlich, wir sind ein wenig befreundet miteinander oder mal mehr oder weniger und treffen uns auch hin und wieder mal außerhalb der Dreharbeiten oder oft kommen sie auch zu Premieren. Jetzt diesmal in Stuttgart war es jetzt irgendwie nicht so, aber oft sind die Kollegen dann auch am Start, wenn eine Premiere ist und da freue ich mich und ich fahre dann auch mal nach Hamburg und schaue mir die Premiere von der Natalie O'Hara von ihrem eigenen Stück an. Also wir tauschen uns aus, wir sind im Kontakt miteinander und am Wilden Kaiser ist es immer wieder ein bisschen wie nach Hause kommen, vertrautes Terrain, wunderschöne Landschaft. Es ist immer schön, dort zu sein und wir mögen uns gern. Und wie gesagt, es sind nicht nur die Kollegen vor der Kamera, mit denen es nach wie vor großen Spaß macht zu arbeiten, sondern auch die hinter der Kamera. Das ist genauso wichtig, dass eben da ganz viele liebe Menschen Tonmischpult oder Beleuchter, die man seit über 10 Jahren oder teilweise 15 Jahren kennt, immer wieder da sind und am Abend spielt man mal eine Runde Tennis miteinander und oder geht mal ein Trinken. Das ist sehr, sehr vertraut und schön.
Das Schöne ja als Zuschauer ist, dass man immer so ein bisschen versucht rauszulesen, wie die sich denn dann wohl privat verstehen. Mhm. Jetzt bist du natürlich mit deinem Filmbruder, mit dem Bergdoktor, ist natürlich ständig am Kabbeln und dein Hans steht immer so ein bisschen im Schatten natürlich, dieses fast schon Heiligen, der die Menschen wieder gesund macht und mit größter Empathie noch alles löst. Habt ihr sowas auch mal privat gehabt, dass du dachtest, Mensch, meine Rolle dürfte aber auch mal ein bisschen größer sein, dass das quasi so ins Private rüber diffundiert?
Nein, überhaupt nicht. Also wir verstehen uns gut und wir kabbeln uns privat überhaupt nicht. Wir sind vielleicht mal beim einen oder anderen Thema anderer Meinung und diskutieren über was, aber wir mögen uns gern, wir schätzen uns. Und ich finde es ja ehrlich gesagt auch ein großes Geschenk, dass ich sozusagen nicht der Held in Weiß sein muss. Also das ist ja auch eine Bürde, die er da trägt. Und er macht es toll und ich möchte aber auch nicht tauschen, weil ich finde, ich liebe an dem Hans Gruber eben auch an meiner Figur, dass der auch mal übers Ziel hinausschießen darf und eben kein Übermensch sein muss und auch impulsiv sein darf und man manchmal denkt, Junge, jetzt werd doch mal erwachsen. Ich mag diese ganzen unreifen Punkte an der Figur sehr gerne, weil sie ja zutiefst menschlich sind. Mhm. Und ich merke auch, dass ganz viele Zuschauer an die Figur deshalb andocken. Die docken natürlich auch am Dr. Gruber an, das ist ja klar, aber auf eine andere Art. Mhm. Und an meine Figur docken, glaube ich, viele deshalb an, weil der so unvollkommen ist. Und das mag ich gerne, das spiele ich gerne. Insofern stellt sich die Frage für mich nicht, sollte ich lieber der Bergdoktor sein? Nee, wirklich nicht.
Man leidet auch mit Hans, weil er es in der Liebe nie so richtig hinkriegt.
Ja. Kennen auch einige, glaube ich.
Zum Beispiel. Das ist dann aus dem echten Leben, aber nicht aus deinem.
Nein,
wenn ich es richtig weiß.
Glücklicherweise ganz und gar nicht aus meinem, das ist richtig.
Ja,
das
jetzt elegant eingeleitet,
sehr,
die Frage,
sehr,
oder?
Sehr elegant eingeleitet, ja, schon. Ja. Ausgezeichnet.
Bei dir ist immer noch alles.
Bei mir ist alles im grünen Bereich.
Stabil mit zwei Töchtern.
Ja.
Wenn die Gruber-Geschichte beim Bergdoktor ist ja eine riesen Familiengeschichte, auf und ab und der Hof wird verkauft und doch nicht und alles geht in die Grütze, nein, doch nicht.
Das ist umso wichtiger, wenn man privat auf stabilen Beinen steht.
Wahrscheinlich,
absolut.
Sonst könnte man das nicht spielen.
Nein, da braucht man einen ganz festen Anker zu Hause und den habe ich. Und jetzt sind sie gerade in Stuttgart hier, jetzt sind sie gerade beim Shoppen, meine Mädels. Und dann freue ich mich jetzt sehr, dass sie gerade zu Besuch sind, mal für ein paar Tage. Und dann gucken sie natürlich auch ganz neugierig auf die Bühne, was der Papa da macht. Und nein, da bin ich sehr gesegnet, was meine Familie betrifft.
Spielt man anders, wenn die Töchter im Zuschauerraum sitzen?
Tatsächlich war ich gestern, als sie da waren, war ich ein wenig mehr aufgeregt als sonst. Tatsächlich, ja, weil das ist jetzt auch ein Stück, was mich schon so viele Jahre begleitet. Und indirekt kriegt das meine Familie natürlich auch mit, obwohl ich jetzt keiner bin, der permanent am Küchentisch über meine Rollen fachsimpelt. Sicher nicht, aber dieses Stück sollten wir ja eigentlich schon 2019 machen und dann kam Corona dazwischen, wurde es 2-3 Mal verschoben und dann war es zwischenzeitlich gar nicht mehr klar, ob wir es überhaupt machen würden. Und jetzt ist es endlich soweit. Das heißt, es ist eine, sage ich immer, lange Schwangerschaft, eine 5-Jährige, die ich mit diesem Stück habe und dieser Rolle, wo ich natürlich auch mit einem nötigen Respekt rangegangen bin, einen Autisten zu spielen, und hatte auch also wirklich schon vor 5 Jahren mich angefangen, damit ausführlich zu beschäftigen. Zwischenzeitlich dann natürlich mal wieder ruhen lassen, aber jetzt ist es wirklich eine Rolle, die mich schon lange begleitet und das hat meine Familie natürlich mitbekommen. Und insofern waren sie, glaube ich, haben sie das schon mitgefühlt, auch wie wichtig mir speziell dieses Stück ist, weil es mir wirklich am Herzen liegt, weil ich das ganz großartig finde und jetzt unglaublich froh darüber bin, wie gut das ankommt, dass die Leute es genauso lieben wie ich. Es von Anfang an geliebt habe. Und insofern, da war jetzt die Anspannung auch bei meinen Töchtern gestern schon zu merken, dass sie jetzt dieses Stück, was mir so viel bedeutet, letztendlich sehen. Und waren sie schon besonders auch selber aufgeregt, glaube ich.
Damit die Hörer das ein bisschen einschätzen können, Töchter sind 12 und?
9 und 12.
9 und 12.
Ja.
Also wohlwollend kritisch dem Vater gegenüber eingestellt. Ne?
Ja, so kann man es vielleicht sagen. Wohlwollend kritisch, ja, auf jeden Fall. Ja, aber die Kleine ist natürlich noch eigentlich ein bisschen zu klein für das Stück. Ich sag mal, wobei die Große, 12-Jährige, ist das für dieses fast schon eher ein Stück. Also das kann man sagen, es ist wirklich ein Stück auch, finde ich, für Kinder und Jugendliche, sage ich mal, ab 12 aufwärts, weil man könnte sagen, es ist ein Stück über Pubertät, nur dass die Pubertierenden deutlich älter sind.
Ja.
Aber eigentlich ist es ganz schön, glaube ich, getroffen, weil das ist fast ein Coming-of-Age-Stück. Nur, dass die Protagonisten eben in ihrer Unreifephase noch ein paar Jahre älter sind. Aber das ist sehr berührend und ich glaube, das ist auch für Jugendliche sehr berührend deshalb.
Also 9 und 12 können damit sicher schon was anfangen, vor allem, weil sie dich dann schon am Küchentisch gesehen haben, wie du versucht hast, den Autisten
zu spielen. Nein, das genau sehen sie nicht. Am Küchentisch macht der Papa das genau nicht.
Wo ist dein Bereich zu Hause?
Ich habe dann ein Arbeitszimmer, da ziehe ich mich zurück und da lerne ich dann Text und so. Aber ich bin keiner, also wenn du darauf hinaus willst, der Privates und Berufliches sehr vermischt, sondern ich setze sehr auf die Trennung von beidem und halte das auch für sehr gesund. Und trotzdem beschäftigt einen natürlich so eine Rolle. Und man spricht dann auch tatsächlich vielleicht mal am Küchentisch über das Thema Autismus, aber es ist ja nicht so, dass ich dann wie ein Autist da sitze.
Wäre für die Töchter da ein bisschen unergiebig.
Ja.
Kriegen deine Töchter eigentlich dann in der Schule diesen Bergdoktor-Ruhm irgendwie mit? Oder müssen sie das auch ein bisschen aushalten von den Mitschülerinnen, Mitschülern? Oder ist das
ein
alles
wenig, glaube ich, kriegen sie es natürlich schon mit.
Ja.
Aber es hält sich, glaube ich, in Grenzen. Also wir achten da natürlich auch sehr drauf, dass meine Töchter jetzt auch keine Sonderstellung da in irgendeiner Form einnehmen. Tun sie auch nicht. Aber ich höre immer mal wieder raus am Rande, dass es mal ein Thema ist zwischen dem einen oder anderen. Es gibt natürlich die Familien, die auch Bergdoktor wirklich rauf und runter gucken und andere vielleicht weniger. Insofern ist das schon hin und wieder ein Thema, aber kein besonders wichtiges.
Also du hast gesagt, Rollentraining im Arbeitszimmer und wenn das zu klein wird, dann in die Berge oder einmal raus, im Bodensee, in Lindau groß geworden. Wasser dürfte wichtig sein für dich.
Ja, Wasser ist wichtig, aber die Berge waren eigentlich fast immer noch wichtiger und sind es auch nach wie vor. Ich bin sehr gerne in den Bergen, kommt zwar manchmal jetzt ein bisschen kurz, aber ich liebe es, in den Bergen zu sein, sowohl mit Skitouren, Ski, als auch mit Wanderschuhen oder Klettern mache ich jetzt eher nicht mehr, habe ich früher gemacht. Aber Hochtouren oder so, wenn es sich ergibt und auch mit der Familie mal, dann die etwas weniger anspruchsvollen Touren. Und sonst ist auch schön, einfach in den Wald zu gehen und spazieren zu gehen oder einen zügigen Spaziergang zu machen, joggen zu gehen, Tennis zu spielen, Fußball zu spielen, das mache ich alles mit großem Spaß. Und Text lernen oder Rollenvorbereitung ist manchmal nicht schlecht, wenn man im Wald auch ein bisschen
alleine ist
vor sich hin brabbelt und das so ein bisschen während der Bewegung macht und nicht nur am Schreibtisch sitzen. Das ist tatsächlich wichtig, weil das muss ja dann irgendwann auch in Fleisch und Blut übergehen. Mhm. Und da ist ganz gut, wenn man mal den Ortswechsel vornimmt.
Hier in Stuttgart, hoch nach Degerloch, ein Hauch von Berg und dann Wald.
Auch hier bin ich im Wald immer wieder unterwegs. Ja, ja. Also. Man kann mich im Wald antreffen.
Ja. Heiko, vielen Dank, dass du uns ein bisschen hast reingucken lassen. Zum einen in die Bergdoktor-Welt, aber auch Theater. Ich glaube, du kriegst den Spagat, wenn es überhaupt einer ist, richtig gut hin. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung, war sehr nett.
Alles Gute.
Danke für die Einladung, war sehr nett, das Gespräch. Und euch auch alles Gute.
Ja, danke. Tschüss.
Tschüss.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der ARD Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.